Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul Semmler, ich bin seit Januar 22 bei der letzten Generation und bin gerade bei der Fundraising AG in meiner Widerstandsgruppe in Mannheim-Heidelberg aktiv und bei der Promi-Vernetzung und im Podcast. Und zusammen mache ich den Podcast mit der tollen Lina.
Hallo, ich bin Lina, ich bin auch schon lange, lange bei der letzten Generation und aus der Widerstandsgruppe Berlin. Und bin gerade primär im Bereich Außenkommunikation und Media tätig. Ganz viel haben wir da in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen auf jeden Fall zu tun gehabt. Und zwar wegen einer ganz besonderen Sache, die jetzt angefangen hat. Ganz andere, besondere Art von Protesten, möchte ich sagen. Und Raoul war da dabei, bei einem dieser besonderen, wirklich starken Proteste. Und da wollen wir heute in der Einleitung ein bisschen was zu hören, dass Raoul erzählt, wie war es denn, einen Flughafen zu blockieren. Raoul, magst du erstmal ein bisschen reinstarten und dann stelle ich ein paar Fragen?
Ja, total. Also es war, ich habe gestern Abend darüber geredet, auch im internationalen Call mit den anderen Ländern von All Kills.
Ach, wie schön.
Ja, total. Also wir sind ja da in einem Bündnis quasi mit, hilf mir, waren es 21 Gruppierungen aus 10 Ländern, ich glaube.
Ich glaube auch, dass es so auf jeden Fall in die Richtung ging. Also dass es in diesem All Kills, dass eben eine gemeinsame, große, genau, 21 Gruppen, 10 Countries, irgendwie schon auf die 20 zugehend ungefähr, irgendwie Airports, Flughäfen. Da wurden schon Proteste gemacht bei diesen ganzen Ländern. Und das ist ein gemeinsames großes Bündnis All Kills. Alle Menschen in verschiedenen Ländern von verschiedenen Kampagnen. Das sind nicht nur welche aus dem A22-Netzwerk, sondern auch Gruppen einfach, die sonst es noch so gibt, die nicht irgendwie in diesem A22-Netzwerk angegliedert sind. Die machen jetzt eben gerade Proteste weltweit in Bezug auf Flughäfen. Willst du die Forderung einmal erklären, Raoul, was wir damit fordern?
Wenn du gerade dabei bist, kannst du auch gerne. Okay. Ich kann
das gerne machen. Wir haben uns dann quasi gemeinsam als All Kills auf eine Forderung geeinigt. Also gehen da mit einer gemeinsamen Forderung international rein. Und zwar fordern wir die Unterzeichnung eines Fossil Fuel Treaty. Das ist quasi, also Treaty bedeutet ja Vertrag. Das ist ein Vertrag, womit sich die Regierung zu internationalen Verhandlungen verpflichtet mit dem Ziel, aus dem Fossilen auszusteigen. Also wir fordern gerade erstmal, dass es eine Zusammenkunft der Regierung gibt, damit die dann so einen internationalen Vertrag ausarbeiten. Also diesen Vertrag gibt es quasi in der Form noch nicht. Es gibt Länder, die das schon irgendwie unterstützen und da hinten drauf hinarbeiten. Aber der Vertrag ist quasi in dem Sinne noch nicht erstellt. Wir fordern, dass der erstellt wird. Wir fordern, dass die Regierungen sich zusammensetzen, sich verpflichten. Und damit unsere Proteste eben enden, müssen sie sich dazu verpflichten, international in Verhandlungen zu treten. Und dann halt eben mit dem Ziel Ausstieg aus den Fossilen bis 2030. Also raus aus Öl, Gas und Kohle. Das ist so die gemeinsame Forderung, die wir haben, die auch wirklich, also wir haben da uns jetzt vielen Außenkommunikationsteam, auch Medienauswertung und so weiter angeschaut, international, aber auch auf Deutschland bezogen. Und ja, wir haben diesem Fossil Fuel Treaty auf jeden Fall ordentlich Wind in die Segel gepustet, sage ich mal, mit dieser Art von Protesten. Und es ist ja auch eine Forderung so. Ich glaube, vermute ich einfach, dazu habe ich jetzt gerade keine Daten parat, viele Leute mitgehen. Also, dass wir raus aus dem Fossilen müssen bis 2030, ist so klar. Und dafür, genau, gehen Menschen halt eben weltweit gerade auf die Straße und beziehungsweise auf Flughäfen. Ich habe gerade noch, bevor wir in die Podcast-Folge reingestartet sind, gesehen, dass bei Just of All gerade ja auch wirklich Dutzende Leute immer noch inhaftiert sind nach diesen Flughafenprotesten. Bei uns ist das ja so, haben wir zumindest, wie sich das bis jetzt verhalten hat. Wir nehmen heute auf am, wie Tag ist denn heute? Donnerstag, nee, Freitag, 2. August, nehmen wir auf. Und gerade sind alle unsere Menschen, die da irgendwie in den Protest gegangen sind, bei den Flughäfen auch wieder frei und auf freiem Fuß. Ja, und es ist richtig krass zu sehen, wie das in anderen Ländern abgeht mit den Repressionen, dass die jetzt alle, ja, seit sie in den Protest gegangen sind, irgendwo Farben im Flughafen Heathrow Airport, größter Europas, gemacht haben, seitdem irgendwie inhaftiert sind oder seitdem die versucht haben, auf dem Rollfeld zu kommen. Das ist krass. Das ist richtig krass.
Ja, vor allem wegen England ist es ja so eine Sache mit den Strafen. Also die haben ja da total angehoben in den letzten Jahren.
Ja, aber Raoul, wie ist es denn? Wie ist es denn, auf so ein Rollfeld zu gehen? Es war bestimmt aufregend auf eine Art, oder?
Es war mega aufregend. Also schon mein erster oder mein zweiter Flughafenprotest, die waren alle aufregend. Der erste war ja in München, 22, noch bei der ersten Kampagne. Dann war ich mal in Berlin auf dem Flughafen und jetzt in Frankfurt. Das war der aufregendste und auch überhaupt einer der aufregendsten Proteste, die ich gemacht habe bisher, weil es war sehr ja, es war sehr lang, sag ich mal so, sehr lang von der Phase, bis ich quasi sitzen konnte und festgemacht habe auf dem Rollfeld. Es war so, wir haben in einer sehr engen Wohnung zusammen, ja, geschlafen und mit wenig irgendwie persönlichem Raum für jeden. Das ist schon manchmal sehr hart. Das hat mich auch so erinnert an so alte Protestphasen, aber irgendwie, wir waren da so viele Menschen auf so wenig Raum. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht vorher. Was sehr cool war, es gab einen Menschen, der hat für uns gekocht
Ah, schön.
und hat sich so um die ganzen Dinge gekümmert, die neben dem Protest irgendwie noch mit da sind, aber hat uns auch geholfen mit dem Material und so. Und ja, noch so ein paar Tipps gegeben, wie kommt man denn durch diese dicken Zäune. Dazu komme ich gleich nochmal, weil das war echt eine besondere Sache. Ja, und dann sind wir halt mitten in der Nacht los. Das hatte ich auch lange nichts mehr so, weil wir quasi, ja, protestieren meistens in so einem kleinen Sweet Spot, sage ich mal so, in einem Zeitraum, wo gerade kein Flugverkehr ist. Und kurz bevor der anfängt. Weil wenn wir früher draufgehen, dann ist es halt so, dass dann können wir auch früher geräumt werden und dann ist die Störung halt geringer. Wenn wir aber später draufgehen, wäre das in Frankfurt echt fatal gewesen, weil ab 5 Uhr morgens kommen dann halt einfach die Flieger im 1,5-Minuten-Takt starten und landen die dort. So. Und deswegen wollten wir und wollen wir ja immer weder uns noch andere gefährden. Was ja in der DNA von gewaltfreiem Protest liegt. Ja, und dann sind wir halt irgendwie dorthin gefahren zu dem Flughafen und waren dann so in der Sichtweite schon. Und es war bombastisch, den zu sehen, halt, der so riesig groß ist, dieses Feld. Und dann sind wir irgendwie so neben der Straße lang gelaufen und es hat sich ewig angefühlt. Irgendwie so, wenn du halt das Briefing hast, dann bist du ja so, okay, wir reden drüber, so, wie können wir das machen und so weiter. Und dann weiß halt eine Person, keine Ahnung, da ist halt so lange noch zu laufen. Und das hat sich aber einfach ewig angefühlt. Und dann irgendwann war endlich die Star, die Star, die, der Platz da, wo wir gut über die Straße gehen konnten und wo wir lang wollten. Und dann waren aber viel mehr Autos und Busse da und so die ganze Zeit, als wir dachten. So, weil halt auch mitten in der Nacht oder sehr früh morgens. Und da mussten wir uns immer irgendwie so runterducken ins Gras, dass wir nicht gesehen werden. Und es war echt aufregend und es war halt immer wieder so, dass es zu der Situation kam. Und dann hatten wir es irgendwann durch den ersten Zaun geschafft. Und dann war da bei dem zweiten Zaun so eine echt besondere Situation. Die haben dort so eine, ich weiß nicht, ob Schwebebahn oder einfach nur autonome Bahn, aber so eine Bahn bauen die dort. Die hat so, ja, zweispurig ist die. Und in der Mitte ist dann auch noch so eine etwas eine Erhöhung, wo man drüber klettern muss. Und
Wow.
ach, es war einfach nur, ich hatte noch einen Roller dabei und es hat alles ewig gedauert und mussten wir uns immer wieder wegducken und so. Es war einfach, es hat sich angefühlt wie in einem Actionfilm. Aber nicht positiv, sondern einfach von der Schwierigkeit und von den Herausforderungen, die immer wieder auf uns zukamen.
Man will ja auch, dass der, also ich kann mir das irgendwie vorstellen oder natürlich, also ich war jetzt noch nie auf dem Flughafen, hat nur mal supportet und kann das irgendwie gucken, okay, Pipeline-Protest, ob man das irgendwie ein bisschen damit vergleichen kann. Aber man will ja natürlich auch, dass der Protest funktioniert,
Ja.
weil man setzt da ja viel drauf. So, wir machen das ja aus dem Grund dieser Art von Protest. Das ist ja nicht, weil Raoul jetzt Bock auf Action hat, rennt auf so ein Flugfeld,
Yes.
sondern da hängt so viel Strategie und so viel Gedanken hinter, dass wir das gemeinsam gerade wuppen als internationales Bündnis, als internationale Kampagne All Kills, dass man ja auch ja, sich einfach wünscht, okay, lass es jetzt funktionieren, weil wir müssen halt eben an diese Orte der fossilen Zerstörung eben direkt hingehen und das immer wieder machen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es dann noch so mit im Hinterkopf ist, oder? Oder dass man halt dann quasi so denkt, okay, wir machen das jetzt und wir schaffen das jetzt. Es ist so wichtig, dass wir hier sind und deswegen soll es auch klappen. Oder?
Ja, total. Also ich hab ja lange Gespräche vorher mit meiner Frau geführt und das kommt natürlich dazu, dass die Gefahr, länger inhaftiert zu sein, immer größer wird. Und wir haben da immer lange Diskussionen drüber, so wie schwer das für mich werden kann in Haft und wie viele Proteste kann ich machen. Noch gerade so, wie sehr steigert man quasi die Gefahr, dass man länger in Haft geht. Und auf der anderen Seite habe ich gerade bei dem Protest dann in Gewahrsam Texte dabei gehabt von Gandhi und von Dr. Martin Luther King und die mich sehr bestärkt haben, die zwar auch irgendwie, wo es um die wirklich schreckliche, deprimierende Stimmung im Knast ging. Und es ist egal, wie schön der Knast ist. So, gerade in Deutschland bist du halt irgendwie so 23 Stunden am Tag eingesperrt. So wie sonst nur in Amerika im Hochsicherheitsgefängnis.
Ach, krass.
Ja, und deswegen,
Okay.
ja, das hat mir letztens ein Anwalt erzählt, dass er da mit einer älteren Frau gesprochen hat, die gerade hier in Haft sitzt, weil sie die Strafen nicht zahlen möchte. Und dem Staat quasi da nicht die, das auch noch bestätigen möchte, dass er irgendwie da im Recht ist. Ja, ich schweife ein bisschen ab. Auf jeden Fall, das geht natürlich irgendwie so mit im Kopf vor, wenn du dann sagst, okay, ich habe mich jetzt hierzu entschlossen, wir haben das vorbereitet, das ist schwierig und das will auch geklappt, das will auch klappen dann irgendwie so. Und du willst halt nicht irgendwie dort dann einfach in Gewahrsam kommen für, du hast es versucht, sondern wir wollten natürlich auch die Störung haben.
Voll, voll, was natürlich trotzdem auch, und da reden wir auch später noch drüber im Hauptteil, über dieses Thema mit, okay, groß, also heute, wir nehmen ja am 2. auf, 2. August, Hamburg, Flughafenprotest probiert so. Und es ist egal, ob es klappt im Endeffekt oder nicht, auch wenn ich das komplett nachvollziehen kann so. Wir haben uns dafür entschieden, alles friedlich Mögliche zu tun, um diese Katastrophe abzuwenden, abzumildern. Niemand kann uns stoppen, voller Liebe diese Orte der fossilen Zerstörung zu entlarven und da immer wieder hinzugehen. Und egal, ob wir auf dem Rollfeld sitzen oder nicht, unsere Entschlossenheit lässt sich halt nicht brechen. Also unser Widerstand beginnt ja quasi dort, wo wir die Entscheidung treffen, dass wir protestieren wollen. Und diese Entscheidung allein zu treffen, ist halt der Erfolg in Anführungsstrichen oder der Weg, den wir dann gehen. Krass, Raoul, dass du dich dafür entschieden hast. Erzähl gerne noch ein bisschen weiter, wie das dann noch so weiterging.
Ja, wir standen dann halt irgendwie an diesem letzten Zaun und ich war irgendwie, war hinterher, weil ich halt irgendwie noch so einen Roller mit dabei hatte, mit dem ich eigentlich auf dem Rollfeld mich schneller fortbewegen wollte. Und dann war ich hinterher und konnte dann zum Glück sehen, irgendwie hier noch Polizei, mussten wir uns da nochmal ducken. Und dann dachte ich, oh, jetzt sehen die uns auf jeden Fall. Aber sie haben es halt auch nicht erwartet, so dort so richtig. Und weil wir jetzt einen Tag vorher erst in Köln, Bonn waren. Naja, und dann waren wir irgendwie an diesem letzten Zaun und das war echt der Endgegner. Der war einfach so dick und musste halt irgendwie durch zwei Stangen durch und oh, ich weiß noch, ich bin da so verzweifelt und ich dachte, ich sterbe gleich. Das werden wir nie schaffen und jetzt hier ist vorbei und so viel Adrenalin und ach. Und dann hatten wir es aber zum Glück geschafft. Irgendwie so kam da durch. Und in dem Moment, also kurz bevor wir durch waren durch den Zaun, also vom Schneiden her, hat uns ein Security-Auto gesehen. Und dann sind die irgendwie vor den Zaun gefahren, um uns quasi den Weg abzuschneiden. Und dann kam zum Glück eine Person durch, dann noch eine zweite Person, die irgendwie auch unten in den Stacheldraht noch leider reingetreten ist und so, die sie nicht gesehen hat. Und dann hat dieser Autofahrer noch mal umgeparkt, um es dann auf jeden Fall auch zuzumachen. Dieses Loch hat er dann auch nicht geschafft. Ich konnte dann noch drüber klettern und eine letzte Person ist dann irgendwie da geblieben, um quasi auch die Kräfte vor Ort dort zu binden und auch um da irgendwie ein gewaltfreies Bild mit abzugeben und dann nicht auf Teufel komm raus irgendwie
Zu rennen
ja,
oder
zu
so,
rennen oder
ja.
irgendwas, genau. Und ich bin dann, von da an sind irgendwie wir in unterschiedliche Richtungen und ich bin dann irgendwie auf diese mondlandschaftartige, ja, es fällt dort gegangen, irgendwie so, alles war dunkel, hohes Gras und dann siehst du ganz, ganz entfernt irgendwo Lichter. Kennst du wahrscheinlich auch vom Flugfeld in Berlin. Ein bisschen, wenn man da nachts drüber geht, ne?
Ja, ich stand da ja nur daneben. Also das war ja dieser Protest mit den Ballons, wo ich mit Miriam daneben stand
Ah,
quasi. Also
ja.
ich habe da, und ich bin noch nie geflogen tatsächlich. Ich weiß nicht so richtig, wie das da abläuft, aber erzähl gerne weiter.
Ja, normalerweise habe ich, also bin ein paar Mal geflogen, aber ich habe das da auch nie so gesehen, auch gerade so in der Nacht und so. Naja, und
Ja
dann bin ich
klar, also
da.
du steppst ja nicht durchs Rollfeld. Ja,
Voll. Und es
klar.
war witzig, weil ich bin dann so lang gelaufen, hatte so nebenbei mein Navigationsprogramm mit dran und so und guck so, ja, okay, ich laufe jetzt gerade hier so übers Flugfeld und so, kein Problem. Und kein Mensch hat mich gesehen und alles. Und ich laufe dann bestimmt 20 Minuten, bin ich einfach relativ entspannt dort gelaufen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, an die Stelle sollte ich mich jetzt kleben. Es gab da so verschiedene Möglichkeiten, einfach um auch nicht zu gefährden, dass ich jetzt irgendwie doch schnell weggesnackt werde. Ja, und dann habe ich dort mich an der Straße festgemacht und dann kam irgendwann die Polizei. Die waren sehr entspannt, sehr nett und auch die Securities. Und dann haben wir irgendwann dann irgendwie so diesen Sonnenaufgang, der auch magisch war,
Oh ja, das war krass auf den Bildern,
genossen.
ja.
So und auch so cool, irgendwie so Vögel zu sehen, die vielleicht keine Ahnung, das erste Mal in ihrem Leben dort irgendwie so entspannt den Morgen noch rumflattern können. So. Ja, und es war dann irgendwie total die entspannte Stimmung. Auch später noch in der Polizeistation waren die total nett und so. Also
Ach schön,
es war
das ist ja
echt schön zu
gut.
sehen, dass irgendwie so diese Gewaltfreiheit von unserer Seite da einfach auch auf der anderen Seite so viel wirkt und irgendwie das dann so eine entspannte Situation ist. Ja. Dann sind wir irgendwann rausgekommen und waren alle wieder zusammen und haben uns irgendwie Handys von dort, also wenn unsere Handys haben sie alle beschlagnahmt und dann war irgendwie so eine ältere Frau, die gemeint hat, ach, hier, früher war sie auch mit dabei, Startbahn West und so und hier, klar, gebe ich euch mein Handy und kam dann später sogar noch mal wieder
Oh,
und
was? Wie
kam noch
schön.
so eine andere Mutter mit zwei Kindern, denen wir dann irgendwie Melone angeboten hatten, die wir uns gekauft haben und so und es war alles eine irgendwie
Schön.
sehr, sehr schöne Situation. Und dann bin ich abends noch zum Widerstandsgruppentreffen beziehungsweise zum Vortrag nach Mannheim gefahren. Und dann haben wir dort auch noch drüber geredet, über den Protest. Ja, und es war schon ganz schön heftig. Und ja
Das war
auch,
ein krasser Tag,
ja,
oder?
voll. Und auch schön, wie der irgendwie so gewirkt hat. Ja.
Ja, voll. Also es gab ja an dem Tag, also es gab ja an beiden Tagen Halle, Köln und Frankfurt immer einen Tagesschau-Beitrag auch und einen Tagesschau-Social-Media-Post auch zu dem Protest jetzt in Leipzig auch. Also es wird jedes Mal irgendwie auch groß aufgegriffen. Wir haben diese Woche leider auch keine Presseschau dabei. Deswegen seid ihr quasi, müsst ihr euch sowieso selbst jetzt so ein bisschen angucken, was abging. Genau, aber das sollte nicht schwer sein, dass ihr da was findet, weil es wird echt viel berichtet über die ganzen verschiedenen Proteste und auch viel über die Forderungen und wir haben es auch ausgewertet, auch viel neutraler tatsächlich als sonst oft über Proteste von der letzten Generation, die Berichterstattung. Ich glaube auch, dass die Forderungen, oder wir haben auch gesehen, Forderungen spielt halt auch mit rein, so dass man dieses Raus aus Fossilen bis 2030, es muss ja internationale Verhandlungen geben, dass das halt was ist, was man schwer auch schlecht reden kann, so in der Presse. Zumindest haben das so ein bisschen die Auswertung ergeben. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, und dann ist es natürlich krass, Raoul, dass du da so. Ja, so eine Art Puzzlestück in dieses große internationale Bild halt mit reingesetzt hast. Ja, dass das so überall dann auch international irgendwie aufgegriffen wird und international halt die Kampagne in Kanada und Just Stop Oil und wen auch immer und die in Polen. Die sind zwar jetzt nicht bei der Flughafenkampagne dabei, aber neu im A22-Netzwerk, so wie ich verstanden habe, aber auch andere Gruppen in den USA und wo auch immer, hast du halt mit damit inspiriert. So, wenn wir gerade unseren Flughafenprotest beendet haben, irgendwann abends fangen die dann erst an und so. Das ist halt eben gerade weltweit. Dass es da abgeht und das ist, ja, bin ich dir richtig dankbar und euch allen, die da so viel in Kauf nehmen, diese Art von Protesten machen, die es gerade wirklich braucht.
Ja, ich fand das auch echt schön, gestern in dem internationalen Call irgendwie die Leute aus Amerika, aus Skandinavien
Ah ja,
zu
du warst da auch
hören,
da.
aus
Ja,
England zu hören.
ich war leider
Und
nicht da.
das war echt, echt sehr ermutigend und sehr schön. Österreich war auch mit dabei. Ja, und einfach zu sehen, es gibt da global einfach eine Bewegung, die sagt, wir müssen das Ruder rumreißen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und
Nehmen so drastische Sachen in den Kauf dann auch,
yes,
ja. Wie
genau.
lange war so, wie lange saßt du so, weißt du es ungefähr, wie lange du saßt? Du hast ja auch hinterher ein großes Stück Beton in der Hand gehabt, oder?
Ja, ich hatte auch ein großes Stück Beton an der Hand danach.
Ja.
Ich glaube, es waren so 3 Stunden.
Krass. Und dann haben die dich rausgeflext, oder wie?
Die haben mich rausgeflext. Bei den anderen haben sie es irgendwie noch mit Hammer und Meißel, glaube ich, gemacht. Da kam dann die Polizei, die den Tag vorher in Köln-Bonn war. Aber bei mir war es irgendwie die Feuerwehr. Die hat da den Auftrag bekommen von der Bundespolizei. Und die waren aber auch super, super Zucker. Also ich hab unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich weiß, bei mir in Mannheim-Heidelberg gab es auch mal einen sehr komischen Feuerwehrmann. Das war irgendwie so, die meinten so, ja, wir passen total auf und hier und da und wir geben uns voll Mühe und so. Und dann meinte ich so, ja, ich kenne das auch und hab da gar keine Bedenken und so, die machen das bestimmt. Und so war das dann auch.
Wie
So wie es
schön.
sein sollte.
Voll.
Yes.
Ja, spannend. Danke. Danke, Raoul, für das Teilen. Das ist ja spannend, also so eine hautnahe Erfahrung zu haben. Ich sehe das dann immer nur vom Schreibtisch aus, wenn ich Media-Zeug mache. Und dann verfolgt man das auch immer ganz gespannt mitten in der Nacht, ob es dann losgeht, ob es geschafft wurde oder nicht. Aber es ist natürlich nochmal voll was anderes, das mal so direkt zu hören, so eine Erfahrung, wie das
Ja,
denn war.
und ich auch noch so von den Auswirkungen, die es innerhalb der Bewegung gab. Also habe ich auch irgendwie viele positive Rückmeldungen bekommen.
Ach,
Und
schön.
ja, und ich habe auch einige Menschen, die früher Wildbienen waren oder die als Wildbienen aktiver waren, haben jetzt auch gesagt, sie haben wieder Bock und so. Und es gibt auch Leute, Menschen, die jetzt neu zu Wildbienen werden möchten. Dazu vielleicht noch gesagt, so, es ist halt echt eine krasse Entscheidung und das betrifft euer Leben dann einfach, weil ja, diese Zivilforderung, in dem Fall hat die Lufthansa schon gesagt, sie wollen 1 Million mindestens oder sowas in dem Dreh. Auf Nachfrage der, ich glaube, es war vom Hessischen Rundfunk, waren sie da nicht mehr zu sprechen, weil sie gerade im Urlaub sind. Das fand ich irgendwie schon sehr witzig. Und ja,
Wildbiene, willst du das nochmal kurz erklären?
die Lufthansa
Ne?
war im
Wild, das Wort
Urlaub.
Wildbiene?
Oder was? Wildbiene? Ja,
Ne, ich meine
genau. Die
das Wildbiene, ja.
Wildbiene, das heißt halt Menschen, die sagen, sie leben unterhalb der Pfändungsgrenze. Das heißt, du kannst quasi ein Pfändungsschutzkonto dir einrichten, wo du aktuell sind es 1500 Euro.
Ja,
Und,
das ist
aber es
ganz
gibt, jedes
unkompliziert
Jahr erhöht sich
eigentlich,
das
habe ich
immer.
auch gemacht.
Genau, gibt es so ein Konto und das kann dir halt quasi nicht weggenommen werden, wenn du dieses Konto hast. Und alles darüber, was du darüber verdienst, das wird dann halt gepfändet zu großen Anteilen. Sind, dass sie quasi einen vollstreckbaren Titel haben, heißt das. Und genau, und diese Freiheit quasi, die sich einige Menschen dadurch erworben haben,
Es geht nur bei so Zivilforderungen, genau.
genau, bei Zivilforderungen,
Nicht bei Strafprozessen.
genau, bei Strafprozessen können sie dich ja dann ins Gefängnis nehmen.
Genau.
Diese Freiheit, die sich Leute quasi dadurch ja erworben haben, sag ich mal so, oder genommen haben, die kann dich halt dann auch Proteste machen lassen, wo halt solche großen Zivilforderungen wahrscheinlich passieren, wie zum Beispiel an Flughäfen, Ölpipelines und so weiter. Und dazu hatte ich mich halt vor einiger Zeit entschlossen. Genau, und dafür gibt es dann auch Trainings bei uns und natürlich Leute, mit denen ihr drüber reden könnt, weil ja, wer weiß schon, was die Person irgendwie in 30 Jahren in ihrem Leben erreichen möchte. Für mich war halt irgendwann einfach die Entscheidung so, erstens mal sind 1500 Euro auch Geld, womit man leben kann. Und
Voll.
zum anderen ist es halt so, dass ich weiß halt nicht, wie krass die Situation in 30 Jahren eskaliert. Und deswegen ist es mir wichtig, jetzt Handlungen zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass da genügend Druck sowohl politisch als auch wirtschaftlich auf die VerursacherInnen der Krise kommt, ausgeübt wird. Und das geht halt mit sowas einfach um einiges besser. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei RWE irgendwie in den Kohletagebau absteigen und so. Das sind ja ähnliche Sachen. Und
Ja,
ja, genau.
voll. Voll. Also ich habe das auch gemacht mit dem Pfändungsschutzkonto und so weiter, auch für Fahrproteste. Und genau, natürlich beratet euch, holt euch da auf jeden Fall eine Beratung, macht das nicht einfach so. Ist aber dann quasi, wenn man sich dafür entschieden hat, gar nicht so unkompliziert, wie man denkt. Aber man muss natürlich aufpassen, das bringt viele Sachen mit sich. Man lebt halt verschuldet, aber genau, Raoul, ich glaube, du hast es gerade eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Die nächsten 30 Jahre sind so wichtig und deswegen heißt mir auch die letzte Generation, weil wir halt noch Einfluss auf das Ausmaß haben. Und da wollen wir dann alles in die Waagschale werfen.
Yes.
Dann lass uns doch vorgehen, überleiten zum Hauptteil und darüber reden, was sonst noch so passiert ist in den letzten Wochen. Bis gleich.
Bis gleich.
So wirklich viel anderes außer Flughafenproteste oder Proteste drumherum, Soli-Proteste und so weiter, ist, glaube ich, gar nicht so wirklich passiert in den letzten 2 Wochen. Also natürlich gibt es wie die Widerstandsgruppen, die immer Vorträge, Trainings und so weiter und lokale Treffen machen. Klar, auf jeden Fall. Und auch irgendwann so Versammlungen finden statt. Aber primär, genau, haben wir uns jetzt halt gedacht, lass uns auf diese Folge viel auf die Flughafenproteste fokussieren, mal eine Folge dazu machen quasi. Und da hat es eben, wie wir das schon in der Einleitung gesagt haben, hat es Proteste in Köln-Bonn gegeben, in Frankfurt, in Leipzig, dann eben den Versuch heute am Freitag, 2. August in Hamburg. Und dann hat es noch diverse Soli-Proteste gegeben, Proteste am Stuttgart in Flughafen in Stuttgart und eine Art Soli-Protest, die auch von dem Eukils-Netzwerkgruppe, was auch immer, Bündnis ausgerufen wurde. Wurde, hat es in Hannover gegeben, dass man quasi mit einem Eukils-Schild, orangenes Eukils-Schild, sich in den Flughafen, in seinen lokalen oder Flughafen in der Nähe halt eben stellen kann, um so zu protestieren. Das bedeutet ja in anderen Ländern, zum Beispiel Just Stop Oil, auch oft irgendwie trotzdem irgendwie eine Inhaftierung und was auch immer. Das heißt, es ist wirklich auch wichtig, je nachdem, wo ihr euch aufhaltet, da immer vorher zu checken, was das für euch bedeutet. So, ich habe, glaube ich, gehört, in Hannover hat das irgendwie, wurde es irgendwie auch als Versammlung anerkannt und so. Weiß ich aber auch nicht genau. Personalien angeben, okay, du sagst ja, okay, Personalien angeben passiert auf jeden Fall so. Deswegen informiert euch auf jeden Fall dafür, aber das ist zum Beispiel eine Art Soli-Protest, den man irgendwie machen kann. Und diesen ganzen Netzwerk, was gerade aktiv ist, irgendwie zu zeigen, okay, wir gehen an super viele Flughäfen und wir sitzen nicht immer nur auf dem Rollfeld so, weil es ja auch, ne, es ist eine, wie wir schon darüber gesprochen haben, eine richtig krasse Entscheidung.
Ja.
Und ihr könnt halt eben auch ganz anders, indem ihr so einen Soli-Protest macht oder halt einfach zu einer ungehorsamen Versammlung kommt, genauso darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt endlich raus aus den Fossilen müssen. Jeder so, ja, wie es halt eben möglich ist. Nicht jeder Mensch kann sich dazu entscheiden und es dauert auch, bis man sich zu sowas entscheidet. Also es ist meistens nicht so von jetzt auf gleich. Man hat viele irgendwie vielleicht schon Erfahrungen mit anderen Protesten gemacht und irgendwann geht man halt diesen Schritt. Möchte ich sagen, glaube ich, so ungefähr läuft es ab. Genau, deswegen überlegt, was für euch möglich ist. Aber da hat es eben genau in Stuttgart so die Proteste gegeben, in Hannover und halt eben die Ungehorsamversammlung, wo ihr immer dazukommen könnt.
Ja, und dann ist noch was anderes passiert in Baden-Württemberg, in Karlsruhe und Stuttgart. gibt es eine neue Kampagne, die sich an NBW und die LBBW, also Landesbank Baden-Württemberg und den Energieversorger NBW, richten. Und da gab es mehrere Proteste. Also einmal haben sich die Leute bei den Eingängen so Säulen hochgeraubt, geraubt. Pennt, gerobbt, geklettert und haben dort Banner angebracht und waren dann auch in der Kantine von denen, haben mehrere Protestmärsche gemacht zur NBW und LBBW. Und ich würde mal kurz die Forderung vorlesen, weil das, glaube ich, einfach ganz gut beschreibt, worum es dabei geht.
Voll gerne.
Erstens, Klimaneutralität der NBW bis 2035. Die NBW darf keine neuen LNG-Verträge abschließen und muss dafür sorgen, dass nach 2035 kein Erdgas aus bestehenden Verträgen verbrannt wird. Die NBW verpflichtet sich, den Kohleausstieg bis 2028 wie versprochen umzusetzen. Zweitens, die LBBW fossile Finanzierungen entlarven und beenden. Die Landesbank Baden-Württemberg muss alle Investitionen in fossile Projekte offenlegen und sofort stoppen. Drittens, H2-Ready-Lüge darf die Energiewende nicht gefährden. Also da geht es ja um Wasserstoff. Die NBW muss in einer Pressemeldung klarstellen, Haushalte, die Gasheizungen mit dem H2-Ready oder H2-Ready-Siegel kaufen, werden auch in Zukunft von fossilen Brennstoffen abhängig sein. Genau, das ja, ich finde ziemlich stark die Forderung und finde es toll, dass da eine Kampagne, eine Unterkampagne quasi gegründet wurde. Wir selbst in Mannheim haben jetzt morgen eine ungehorsame Versammlung, wo wir uns auf die autofreien Quadrate, also eine Mobilitätswende, mit beziehen. Und so gibt es halt in vielen verschiedenen Widerstandsgruppen gerade verschiedene Bewegungen. Und natürlich kommen wir alle auch immer wieder zusammen, um dann zum Beispiel Proteste gegen Flughäfen zu machen oder auch nach Kassel zu fahren, wo es auch letztendlich wieder um einen Flughafen geht. Ja.
Ja, das ist so die letzten Wochen passiert. Wir haben jetzt noch zwei Parts quasi in diesem Podcast heute. Einmal wird es ein Interview geben, was Ronja, die da ja jetzt neu Teil des Podcast-Teams ist, die auch eine Wildbiene ist, die auch auf dem Flughafen saß, richtig, richtig stark. Die führt ein Interview mit zwei Menschen, ein oder zwei Menschen, ich weiß es gar nicht genau, von der Kampagne in Österreich, Letzte Generation AT. Und die sollen, werden so ein bisschen erzählen, wie denn Oilkills bei denen so ist, wie das da so abläuft, was die so für Proteste schon gemacht haben. Und danach wird es einen Input von der Kerngruppe geben oder eher so eine, ja, so eine kleine, weiß nicht, so ein Erfahrungsbericht, ich glaube, von Joel diese Woche, wie die, ja, wie Joel dann in dem Fall die Bremer ungehorsame Versammlung denn so wahrgenommen hat, weil darüber haben wir auch noch gar nicht so viel berichtet, wie das so war. Das war ja ganz, ganz groß. Also auf Social Media natürlich viel berichtet mit den Wasserwerfen und so weiter, aber noch nicht im Podcast. Und deswegen übernimmt das diese Woche die Kerngruppe. Und dann hören wir uns am Schluss noch mal kurz.
Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo Leila, schön dich zu erwischen.
Hallo.
Wir starten bei der letzten Generation ja meistens mit einer Check-in-Runde. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt auch machen. Check dich doch gerne mal ein. Das heißt, sag mal deinen Namen, welche Pronomen du verwendest und wie geht's dir gerade? Und es braucht natürlich auch immer eine absurde Check-in-Frage. Und die Check-in-Frage für heute ist lange oder kurze Socken. Let's go.
Ich heiße Laila, sie ihr, ich bin 23. Mir geht's ganz in Ordnung, also eigentlich ganz gut. Ich habe wenig geschlafen, aber ansonsten geht's mir gut. Und lange oder kurze Socken, ich würde da auf jeden Fall die langen Socken wählen, weil die einfach viel praktischer sind, weil die kann man im Winter und im Sommer verwenden. Und im Sommer ziehe ich generell keine Socken an, deswegen brauche ich keine kurzen Socken. Und kurze Socken rutschen immer so runter über die Ferse drüber und dann sind sie einfach nur noch unpraktisch. Aber lange Socken dürfen auch nicht zu lange sein. Also wenn die mir bis zu den Knien gehen, dann mag ich sie auch schon nicht mehr. Also höchstens so 5 cm über den Knöchel sollten sie lang sein. Ja.
Okay. Ich bin Ronja, sie ihr. Mir geht's auch ganz gut. Bin auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel, gerade auf der Durchreise. Werde nach dem Interview dann auf die UV hier in Halle gehen und sehe das sehr ähnlich wie du mit den Socken. Also ich würde auch eher die langen Socken nehmen. Einfach auch, weil das meistens die witzigeren Socken sind. Also ich habe da auch irgendwie so bunte und halt mit kurzen Socken und im Sommer kann man sie im Zweifel auch runterdrehen, beziehungsweise ich gehe auch gern barfuß. Aber ja, du scheinst auf jeden Fall auch sehr viel Meinung zu Socken zu haben. Aber lass uns über die
Ja.
relevanteren Dinge reden. Du bist ja auch bei der letzten Generation. Seit wann bist du denn da dabei und was ist da so deine Rolle?
Ich bin seit Anfang 2023 fix bei der letzten Generation dabei, war dann länger einfach als Biene auf dem Protest und habe dann angefangen, in den AGs mitzuarbeiten. Und seit letztem Sommer bin ich bei der letzten Generation Österreich im Kernteam. In Deutschland war ich tatsächlich erst zweimal mit der letzten Generation im Protest, also hauptsächlich in Österreich aktiv.
Einer von diesen beiden Protesten, die du in Deutschland gemacht hast, war jetzt erst vor kurzem. Das war nämlich in Leipzig. Da haben wir uns auch das erste Mal persönlich getroffen und kennengelernt. Nämlich im Rahmen von der Eukils-Kampagne, also
Ja.
der internationalen Flughafenkampagne, die gerade läuft. Und genau, weil wir uns da ja getroffen haben, dachte ich mir, ist vielleicht spannend, nochmal mit dir darüber zu reden, wie es für dich war jetzt hier in Leipzig, auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Wie ging es dir dabei? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, es war von mir auf jeden Fall ein spontaner Entschluss, nach Deutschland zu fahren, zu Flughafenprotesten. Und ja, am Anfang war ich ein bisschen nervös, weil ich auch wenige Leute kenne oder kannte davor. Aber es hat mir auch, also ich habe mir da auch nicht viele Sorgen gemacht, weil ich weiß, wie viele liebe Menschen bei der letzten Generation sind und dass man sich da eigentlich immer relativ schnell, relativ gut aufgehoben fühlt. Und das war dann auch so. Also dann ist auch die ganze Nervosität irgendwie voll abgefallen, als ich gemerkt habe, okay, es sind einfach voll die lieben Menschen, mit denen ich mich total wohlfühle, mit denen ich auch bereit bin, das zu machen. Und beim Protest selber war es ist halt eine absolute Ausnahmesituation, oder? Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Das hat, glaube ich, niemand so kommen sehen im eigenen Lebensplan, so als Kind, so, ah ja, und mit 23 werde ich dann anfangen, auf Flughäfen zu gehen. Das also irgendwie total absurd, aber es hat sich einfach komplett richtig angefühlt und deswegen war es eigentlich trotz Ausnahmesituation total erträglich, was ich mir irgendwie auch nicht so vorgestellt hätte. Ja.
Ihr seid auch aufs Rollfeld mitgekommen. Also wir sitzen ja meistens wir sitzen ja nicht mehr auf dem Zubringer, also nicht auf der Landebahn selber, sondern auf diesem Taxiway, wo dann die Flugzeuge ja ins Terminal wieder reinfahren können oder vom Terminal auf die Startbahn kommen können. Aber ihr habt es, ja, ihr wart die Gruppe, die nicht geklebt hat, oder?
Ja, genau.
Was war da los?
Wir sind zwar aufs Flughafengelände gekommen, aber die Polizei hat uns dann abgefangen und war dann auch mit sehr vielen Polizeikräften relativ lange bei uns. Und ja, die anderen zwei Gruppen haben es aber geschafft, was richtig toll ist. Es hat halt einfach der Protest funktioniert und das ist im Endeffekt das Wichtigste.
Es war ja zu einer ziemlich unchristlichen Uhrzeit.
Ja, total.
Also, das war, weil es ein Frachtflughafen war. Das heißt, keine Urlauber, deren Flug verspätet losging? Oder wie war das?
Ja, genau. Also wir waren schon um 0 Uhr am Flughafengelände ungefähr, was absolut irre ist, weil das ist eine Uhrzeit, wo ich normalerweise schlafe und nicht am Flughafen sitze. Und genau, aber die Begründung war eben, dass um die Uhrzeit in der Nacht mehrere Frachtflugzeuge in Leipzig landen und starten und wir genau um diese Uhrzeit bei diesen Flügen protestieren wollten, um irgendeinen Frachtverkehr zu stören. Und es hat genauso funktioniert. Und sie haben den ganzen Flugverkehr einstellen müssen, als dann die anderen zwei Gruppen auf dem Taxiway waren.
Ja, genau. In der anderen Gruppe war ich ja auch mit dabei.
Ja.
Und es war auf jeden Fall dann schön mitzubekommen, dass wir dann, ja, das alle irgendwie ja doch geschafft haben. Und dann haben wir uns ja auch bei der Polizeistation wieder getroffen. Da wurden wir quasi zusammengeführt. Und ja, erstaunlicherweise relativ bald wieder entlassen. Also ich glaube, irgendwann mittags, nachmittags, ich glaube, ich bin ein bisschen früher rausgekommen als du. Aber dann waren wir ja auch wieder draußen. Ich würde gerne auch noch ein bisschen den Bogen größer machen. Das war jetzt ja ein Protest von sehr vielen. Die Kampagne ist ja international in vielen Ländern mit verschiedensten Kampagnen. Und in Österreich waren ja auch schon Flughafenproteste. Das heißt, es war ja nicht dein erstes Mal bei einem Flughafenprotest.
Ja,
Was habt ihr
genau.
denn in Österreich gemacht? Ich habe bloß irgendwas mitbekommen von Konfetti.
Ja, also in Österreich gab es in der ersten Woche der Kampagne zwei Proteste an Flughäfen. Der erste war, beim ersten wurde Farbe verschüttet im Terminal und in Flugzeugen sind Menschen, die Teil der letzten Generation sind, aufgestanden, um den Abflug von den Flugzeugen zu verhindern oder zu verzögern, weil Flugzeuge nicht starten dürfen, wenn nicht alle Menschen sitzen und angeschnallt sind. Und das hat extrem gut funktioniert. Dadurch wurden auch zwei Flüge verzögert. Und dann haben wir angekündigt, am Wochenende auch nochmal auf den Flughafen zu gehen, woraufhin die österreichische Polizei gesagt hat, sie kommt mit 670 PolizistInnen und patrouilliert dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche, waren dann dort und haben den Zugang zu Check-ins blockiert. Und es gab auch eine Versammlung im Terminal, wo Menschen Konfetti geworfen haben, Reden gehalten haben. Genau, auch in Österreich gab es Proteste an Flughäfen. Und ich finde das total inspirierend. Ich finde es auch richtig, richtig krass, was zum Beispiel in UK passiert, dass da Menschen echt nur mit einem Schild am Flughafen stehen müssen und dann schon weggesperrt werden. Und dass da jetzt 21 Menschen in Haft sind, wegen Protesten, unter anderem an Flughäfen. Und ich finde es echt so krass, wie das System reagiert darauf, dass Menschen jetzt sagen, okay, wir nehmen das nicht mehr so hin, dass uns alles geraubt wird, was wir lieben und dass einfach alles zerstört wird. Und es bricht mir extrem das Herz zu sehen, dass da Menschen, die ich gern habe, Menschen, die ich kenne und Menschen, die genau das Richtige tun, eingesperrt werden. Und das im Endeffekt, als ich gesehen habe, was die letzte Generation Deutschland auch macht, hat mich das auch zu dem Entschluss gebracht, dort auch mitzumachen. Weil ich glaube, wir müssen uns jetzt echt alle fragen, ob wir das moralisch Richtige tun wollen oder nicht. Und das ist eben aus meiner Perspektive wirklich das einzig moralisch Richtige.
Wow, richtig, richtig gut zusammengefasst. Dieses, es ist so unfassbar zu sehen, wie unterschiedlich auch in jedem Land darauf reagiert wird, wie du sagst. Also in Großbritannien sind sie ja gerade sehr, sehr extrem drauf von der staatlichen Seite, wie sie reagieren. Und die war, wie gesagt, es stand ja auch eigentlich nur mit dem Schild teilweise im Eingang. Das, was ihr ja auch gemacht habt oder was wir in Deutschland ja auch gemacht haben. Es gab ja auch am Stuttgarter Flughafen einen Protest, der auch so ein bisschen wie bei euch ein bisschen niedrigschwelliger auch war, wo Leute mitmachen konnten, die jetzt nicht auf das Rollfeld selber gehen, sondern halt im Terminal Protest machen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft zu sehen, dass es international läuft. Und ich fand es auch richtig schön, dass ihr aus Österreich mal rübergeschaut habt. Wir sind ja auch ab und zu mit einer deutschen Delegation in Österreich drüben gewesen. Und das ist ja auch ein internationales Problem, ne? Also ich finde es mega inspirierend, dass wir das jetzt auch international angehen.
Ja, ich finde es auch arg, dass wir es irgendwie schaffen, uns international zu organisieren und zu protestieren. Die Regierung es aber nicht schaffen, sich international zusammenzutun und dieses Problem zu lösen. Irgendwie absurd, spricht für die BürgerInnen weltweit und gegen die Regierungen auf jeden Fall.
Ja, ich würde jetzt gar nicht mehr noch weiter auf die Forderungen so eingehen, weil das haben Lina und Raoul im Podcast nämlich, glaube ich, gerade schon gemacht. Das heißt, die Menschen sind, glaube ich, schon ganz gut informiert darüber, was die Ziele sind von der Oil Kills Kampagne. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist denn jetzt das ideale Szenario? Wie kann man denn unsere Flughafenproteste verhindern? Die sind ja schon auch nervig und für uns ja auch anstrengend. Was muss denn passieren, damit wir das jetzt auch endlich aufhören können?
Ich glaube, so wie wir ehrlich zu uns sind, was jetzt das Richtige in der Situation ist, sollten das Menschen auf Regierungsbanken und in Verantwortungspositionen jetzt auch tun, sich zusammentun, sich den Mut haben und die Kraft haben, jetzt das Richtige zu tun, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen, sich zu organisieren und dann einen Vertrag zu unterschreiben und aus den fossilen Energien bis 2030 aussteigen. Weil wenn wir das nicht tun, dann ist das wirklich nicht nur katastrophal, sondern es ist das Ende der menschlichen Zivilisation. Und das ist auch das Ende von ihrem Leben und allen Menschen, die sie lieben. Und ja, also ich kann nicht verstehen, warum das noch nicht passiert ist. Aber deswegen gibt es ja auch BürgerInnen weltweit, die jetzt aufstehen, genau dafür kämpfen und nicht aufhören werden, bevor das passiert. Ja, deswegen werden wir einfach weitermachen. Das Geschickteste, was Regierungen jetzt tun können, ist, denke ich mal, auf die Forderung einzugehen.
Ja, das können wir uns nur alle wünschen, auch, wie du gesagt hast, für eigentlich alle Menschen, die auf diesem Planeten leben. Danke dir, Laila, für deine Zeit und für deinen unfassbaren Mut.
Gerne.
Ich wünsche dir noch ganz viel
Danke
Kraft.
Danke dir.
Grüße gehen raus an Österreich, du bist ja schon wieder heimgefahren.
Ja.
Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja, ich dir auch. Danke dir.
Tschüss.
Papa.
Hi, ich bin Joel aus der Kerngruppe von der letzten Generation und ich bin 25 Jahre alt, studiere eigentlich Volkswirtschaftslehre und Geschichte. Das steht aber gerade so ein bisschen hinten an. Ich konzentriere mich primär auf die Proteste und die Strukturarbeit bei der letzten Generation. Ich darf euch heute ein bisschen was über die ungehorsame Versammlung in Bremen erzählen. Vor 2 Wochen haben wir bundesweit nach Bremen mobilisiert und haben uns dann dort auf einer Kreuzung versammelt. War natürlich ein starker Moment, da so anzukommen. Man hat dann keine Ahnung, wie viele Leute da wirklich kommen werden. Und dann zu sehen, dass es Hunderte sind und dann da gemeinsam auf der Kreuzung zu stehen. Ja, das war so das, was wir uns auch vorgestellt haben, als wir Anfang des Jahres aufgehört haben mit den Straßenblockaden, nicht mehr uns in Kleingruppen aufzuteilen, sondern wirklich als große Gemeinschaft zusammen zu protestieren. Und das ist einfach nochmal schon auch ein ganz anderes Gefühl. Und genau, dann waren wir da irgendwie auf der Kreuzung und einige Reden gehalten, wurde auch Musik gespielt. Die Polizei hat dann irgendwann die Versammlung aufgelöst. Das war aber irgendwie, da ist niemand gegangen so, weil wir waren einfach deutlich mehr Menschen als die Polizei. Und genau, haben uns dann den Ort für unseren Protest da genommen. Und dann war es tatsächlich so, dass die Polizei mit Wasserwerfern angerückt ist. Das war total, total surreal, das so zu sehen. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, also die machen das nicht. Die nutzen das maximal als Abschreckung, aber die werden die nicht einsetzen. Und dann wurde es aber dann doch irgendwie ernst. Und dann war so ein bisschen die Situation, dass natürlich irgendwie Familien mit Kinderwägen beispielsweise natürlich eher an den Rand gegangen sind, sich dann aber auch richtig viele Menschen da wirklich aktiv entschieden haben, sich vor den Wasserwerfer zu setzen. Das ist natürlich irgendwie auch was unsere Gemeinschaft so ausmacht, dass alle Menschen so weit gehen, wie sie gehen wollen, und wir es dann gemeinsam trotzdem schaffen, dass da dann irgendwie da noch richtig viele Menschen vor den Wasserwerfern sitzen, wir da die Kreuzung weiterhin nicht verlassen. Und ja, das war dann natürlich schon krass. Ich saß da auch vor dem Wasserwerfer, und es ist schon ein ordentlicher Strahl auch so, da muss man schon auch wirklich, wirklich aufpassen, dass es nicht irgendwie ins Auge geht oder so. Und dann haben die echt auch lange den eingesetzt, haben dann aber doch irgendwann aufgeben müssen und uns wegtragen müssen. Genau, und dann sind aber schon währenddessen irgendwie an zwei anderen Orten auch noch Gruppen hingegangen und haben dort auch nochmal Versammlungen initiiert. Die Menschen, mit denen ich da vor dem Wasserwerfer saß, die kamen dann erstmal in eine Polizeimaßnahme, wurden dann aber relativ schnell wieder entlassen und konnten dann nochmal zu einer der anderen Versammlungen gehen, wo dann auch wieder Wasserwerfer eingesetzt wurden. Also das haben wir als letzte Generation auch noch nie erlebt. Es war jetzt das erste Mal in Bremen. Am Abend konnten wir dann in den Räumlichkeiten einer Kirche hier noch zusammenkommen. Das ist natürlich total super. Die Bremer Widerstandsgruppe hier hatte das echt richtig krass organisiert, auch für die Menschen, die dann hier aus anderen Städten angereist waren und übernachtet haben. Genau, und am Tag danach haben wir dann noch einige Workshops und so zusammen gemacht. Ja, war ein starkes Wochenende.
Herzlich willkommen zurück und zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben uns entschieden, diese Woche am Ende aufzurufen, weil es ja eine Folge ist, die dem internationalen Netzwerk so ein bisschen gewidmet ist, oder dieser All Kills-Kampagne, wollen wir gern zu der CHAFT-Spendenkampagne aufrufen, die zu unterstützen, dass man da spenden kann. Die ist zu finden unter chaft.org/project/allkills. Richtig, wichtig mit dem S am Ende, das vergesse ich manchmal. All Kills, wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung, sonst findet ihr den auch auf Social Media. Da kann man nämlich für alle Kampagnen spenden, für alle Kampagnen, die da irgendwie gerade mitmachen. So. Richtig, richtig, richtig cool. Da kann man quasi möglich machen, dass es diesen Protest weltweit gibt. Und wie krass ist das bitte, dass wir gerade weltweit koordinierten Protest machen. Das ist ja wirklich super stark. Und da könnt ihr das quasi unterstützen. Leider gibt es da, so wie ich es verstanden habe, nur die Option, mit einer Kreditkarte zu spenden. Ein bisschen blöd, glaube ich, für viele. Aber sonst kann man ja auch ganz normal über das A20-Netzwerk zum Beispiel auf die verschiedenen Kampagnen kommen und zum Beispiel für die letzte Generation auch einfach unter letztegeneration.org/spenden. Das kommt dann auch an, dann unter anderem bei der deutschen Kampagne, um hier den Protest möglich zu machen.
Genau, also wenn ihr bei uns spendet und irgendwie da einen Hinweis mit drauf gibt, dass es für die All Kills-Kampagne gehen soll, dann können wir das quasi auch händisch dann eintragen bei der Kampagne. Genau, das geht auch. Das aber nur für den Hintergrund. Ja.
Ja, das war's dann mit dieser spannenden Folge zu Eukils diese Woche. Wir hoffen, es war vielleicht spannend, informativ für euch und ihr seid vielleicht auch ein Stück weit inspiriert, so wie wir davon, was für große Dinge gerade passieren. Und wir freuen uns, euch in 2 Wochen wieder zu hören.
Ja, und wir freuen uns auch über Feedback. Wir haben letztens schon mal Feedback bekommen und nicht gleich antworten, seid nicht sauer. Der Widerstand braucht viel von unserer Zeit. Aber wir freuen uns immer über Feedback, über Fragen, über Anregungen. Einfach, wie hat es euch gefallen oder was möchtet ihr mehr haben? Bis dahin, in 2 Wochen.
Gebt alles rein. Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Ciao.